Swing low, my sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot.
Herzlich willkommen zu Confi-Talk, deinem Confi-Podcast aus der Kirchengemeinde in Berlin-Marienfelde.
Coming for to carry me home. The band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home.
Ja, herzlich willkommen. Unser erster Confi-Talk hier in Marienfelde. Heute bei uns ist Claudia. Hallo Claudia.
Hallo in die Runde.
Und Bernard.
Hi, lieber Confis.
Und ich bin Paul. Ja, wir haben uns überlegt, wir wollen mit euch in ein anderes Format einsteigen, ein anderes Konfirmandenformat, jetzt wo wir gerade nicht so zusammensitzen können, wie wir das sonst gemacht haben. Und wir wollen euch mit Podcasts versorgen, wo ihr relativ unabhängig, zeitunabhängig euch anhören könnt, was wir so für Ideen haben, worüber wir hier zu dritt so reden. Und wir wollen anfangen mit den 10 Geboten. Heute wollen wir mal sehen, ob wir die ersten 3 Gebote miteinander besprechen können oder vielleicht auch nur 1. Mal sehen, wie weit wir kommen. Und ihr bekommt am Ende des Podcasts eine Aufgabe gestellt und achtet schon mal drauf, wenn euch eine Frage kommt, während wir hier miteinander diskutieren, schreibt sie euch auf und schickt sie uns. Das gehört zur Aufgabe dazu. Wir wollen mit euch heute über die 10 Gebote sprechen. Die findet ihr im 2. Buch Mose, im 20. Kapitel. Und im 5. Buch Mose, im 5. Kapitel. Wir legen mal los und lesen euch die Gebote vor.
Das erste Gebot.
Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das einen total tollen Einstieg in etwas, wo die Deutschen immer denken, oh Gott, jetzt kommt hier so ein Befehl. Ein Gebot ist ein Befehl und da muss ich drauf hören, das muss ich machen. Und er sagt, erstmal, ich bin der, der dich befreit hat. Ich habe dir was geschenkt, ich habe dir Freiheit geschenkt. Du bist kein Sklave mehr. Ich bin dein Gott.
Aber warum ein Gebot? Was habe ich gemacht?
Also Gebote sind für mich nicht so sehr die Befehlsebene, sondern da steckt für mich noch mehr drin. Auch wenn ich schon höre, du sollst, da frage ich mich doch schon, wie ist dieses Sollen gemeint? Ist das als Befehl gemeint oder ist das eine Verheißung für mich, die mich darauf hinweist, dass ich das tun werde, dass das kommen wird? Also was Zukünftiges. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du wirst keine anderen Götter neben mir haben, weil ich der Gott bin, der dich befreit hat.
Aber haben die Menschen damals Götter gehabt? Wenn der Gott sagt, ich bin dein Gott, du sollst keinen anderen neben mir haben, gab es welche?
Ja, natürlich. Wir kennen ja eine ganze Menge an Göttern aus Ägypten, aus Babylon, von überall her damals. Aber Juden und auch Christen bekennen ja, dass es nur einen Gott gibt und dass nur dieser eine Gott wirklich ist und real ist, der Gott ist, der ist. Alle anderen sind nicht Gott. Und die Bibel erzählt ja, dass die Juden aus Ägypten herausgeführt wurden durch Mose. Und die haben in Ägypten gelebt, wo es die ganzen ägyptischen Götter ringsherum gab. Da gab es den Sonnengott, verschiedene Sonnengötter sogar. Da gab es also bekannte Götter, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, sind ja Ra oder Aton oder Isis ist eine ägyptische Göttin.
Die Frage ist, wie lange waren die Israeliten in Ägypten. Und warum sind sie nach Ägypten gefahren?
Also hingekommen sind sie damals, weil es eine Hungersnot gab in dem gesamten Bereich, wo die Kinder Jakobs gelebt haben. Und die Bibel erzählt, Jakob hätte 12 Söhne gehabt und eine Tochter. Und die Söhne hätten sich gestritten, die haben ihren einen Bruder dann in die Sklaverei verkauft und der ist nach Ägypten gekommen. Dieser Bruder hieß Josef und der war so toll und so, er muss so beeindruckend und klug gewesen sein, dass er tatsächlich Eindruck gemacht hat. Einmal war er erstmal Sklave, hat sich hochgearbeitet, dann durch falsche Anschuldigungen seiner Herrin ist er ins Gefängnis gekommen und dort hat er dann Träume gedeutet von einem Bäcker und von einem Mundschenk des Pharaos. Und diese Träume haben sich bewahrheitet. Und als dann der Mundschenk wieder, also gnädig Mundschenk beim Pharao war und der Pharao eines Tages auch Träume hatte, die keiner deuten konnte, hat er ihm gesagt, da gab es einen im Gefängnis, der Josef, der hat mir das gedeutet. Und daraufhin hat der Pharao Josef geholt, der hat ihm dann die Träume gedeutet und hat ihn beraten. Und daraufhin ist er zum zweitwichtigsten Mann in ganz Ägypten geworden und hat die kommende Hungersnot, von der Pharao geträumt hat, so vorbereitet, dass Scheunen angelegt wurden und genügend Getreide da war. Und als dann die Hungersnot war, sind die Brüder nach Ägypten gereist und wollten von Josef, den sie erstmal nicht erkannt haben, Getreide kaufen. Lest es mal nach, steht im ersten Buch Mose, diese gesamte Josefs Geschichte ist total toll geschrieben. Dann zog die gesamte Familie, nachdem dann klar war, das ist tatsächlich der Josef, von dem Vater Jakob dachte, er sei tot. Also zog die gesamte Familie nach Ägypten und wurde dort ein großes Volk, so sagt es die Bibel. Oh. Zur Zeit Mose wusste der Pharao nichts mehr von Josef. Das heißt, es war eine ganz schöne Zeitspanne auch dazwischen. Die Juden wurden unterdrückt und versklavt und mussten dort Städte bauen. Also aus Ziegeln. Mussten Ziegel herstellen und mit den Ziegeln bauen. Und aus dieser Sklaverei, wo das jüdische Volk nicht mehr frei war, hat Mose sie herausgeführt. Und dann sind sie am Sinai, am Berg Gottes, und Mose erhält die Gebote von Gott. Und die sollen sowas wie eine Vertragsakte sein. Gott sagt, hier gebe ich euch Gesetze, gebe ich euch Weisungen, die ihr einhalten sollt. Und wenn ihr das tut, dann erfüllt ihr meinen Bund. Und ich sage euch aber, ich werde meinen Bund halten und ihr sollt das machen.
Aber woher soll ich wissen, dass der mein Gott ist? Ja, kommt Moses runter von dem Berg Sinai? Mit einer Tafel, so wie man im Kino sieht. Ja. Das sind die 10 Gebote. Und erstens, in welcher Sprache waren sie geschrieben? Und konnten die Menschen es lesen?
Das ist eine interessante Frage. Ich vermute, dass die meisten Menschen damals nicht lesen konnten. Und dass es also da eine Auslegung gebraucht hat. Und da diese Tafeln verloren gegangen sind, können wir nur mutmaßen, dass sie auf Hebräisch waren. Wir wissen es aber nicht.
Ja.
So, also wir haben weder ein Bild darüber, noch haben wir die Bundeslade irgendwo greifbar, ja. Noch diese Tafeln mit den 10 Geboten. Aber die 10 Gebote sind seitdem immer wieder überliefert worden. Eben in der Tora, in den 5 Büchern Mose, stehen sie ja 2-mal. Und sind ja auch für uns Christen dann bindend geworden. Also wo wir sagen, da halten wir uns auch dran. Es gibt noch eine ganze Menge mehr Gebote in der Tora, die sich aufs Essen und auf alles Mögliche beziehen. Aber diese 10, die komprimieren das sozusagen.
Aber ich kann mich zurückerinnern jetzt. Ich weiß schon, dass die Menschen auf den Weg waren Richtung Israel oder Land des für Befreiung, dass die Menschen, wo sie Pause gemacht haben, an Fischen Götter angebeten haben. Zum Beispiel irgendwelche Steine oder sowas haben sie hingestellt. Und ich glaube, deswegen, Moses war etwas enttäuscht darüber. Und deshalb wahrscheinlich hat er Gott begegnet, sagt, was soll ich machen? Ich bin machtlos.
Ja, na, die Israeliten haben ja tatsächlich auch ein goldenes Kalb gegossen und in der Wüste angebetet. Und Mose war ja eine Weile, ein paar Tage oben auf diesem Berg, bevor er mit den Geboten wieder runterkam. Und als er gesehen hat, die haben sich ein goldenes Kalb gemacht und tanzen da drum rum und beten das an und rufen, Juhu, das ist unser Gott. Da hat er die Tafel mit den Geboten genommen und hat sie zerschlagen. Und dann ist er nochmal auf den Berg hochgegangen und hat das 2. Mal die Gebote empfangen. Ja, also es war so, es gab unterschiedliche Götter, an die die Menschen geglaubt haben, auch im Umfeld Israels. Und Gott sagt, ich bin dein Gott. Und du erkennst mich daran, also einmal, dass ich tatsächlich wirkmächtig bin, dass ich Gott bin, weil ich dich befreit habe. Ich habe dich befreit, ich habe dich da aus dieser Sklaverei rausgeholt. Und man folgte ja der Verheißung, dass man in ein gelobtes Land kommt, was Gott seinem Volk geben wird.
Ich weiß, als es noch im Kindergottesdienst war, als es noch Kind war, und mir wurde die Frage gestellt, wer ist Gott für dich? Oder was ist Gott für dich? Ja? Und dann haben wir uns unterhalten mit den anderen Kindern, also die waren 10, 12 oder sowas. Und dann man sagte, Gott ist für dich, wo du an etwas festhältst. Kann auch sein, ich spiele Fußball. Fußball ist mein Gott. Oder ich spiele, in Indien sagt man Cricket. Cricket ist mein Gott. Und ich glaube, es wurde auch, wir haben auch darüber unterhalten, das ist kein Gott für dich. Ein Sport ist kein Gott. Und manchmal, aber ich denke heutzutage, die Menschen machen irgendwas außer Gott zum Gott.
Luther hat gesagt, also Martin Luther, der Reformator aus Wittenberg, der hat gesagt, das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das heißt, wenn du jetzt irgendein Plüschtier dir an Spiegeln in dein Auto hängst und sagst, dieses Plüschtier liebe ich über alles und dieses Plüschtier ist alles für mich und ich höre nur auf das, was mir dieses Plüschtier sagt und es wird mich hier beschützen, dann machst du dieses Plüschtier zu deinem Gott. Wenn du sagst, das, was mein Leben bestimmt, ist, dass ich viel Geld verdiene und ich richte mein ganzes Leben nur aufs Geldverdienen aus, dann ist dieses Geld dein Gott. Und in den 10 Geboten heißt es, ich mache dich frei davon. Ich mache dich frei von dem, was dich versklavt. Also ich bin der dich aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und ich finde es ja spannend, darüber nachzudenken, wo ist denn mein Ägyptenland? Wo werde ich so versklavt, dass ich für andere irgendwelche Ziegel anfertige oder irgendwas machen muss, was ich gar nicht will? Und mein Gott ist ein Gott, der mich befreit. Der nicht nur mich befreit, der auch dich befreit.
Ist das so, dass zum Beispiel, wenn ich von etwas beeinflusst werde und mich da runterkrieche, dann bin ich auch ein Sklave von diesem Zeug?
Ja, irgendwie schon, ne? Aber in der Begegnung mit Gott sind wir ja trotzdem frei. Er ist ein Gott, der befreit, der uns in die Freiheit führt. Er führt uns ja nicht in eine neue Sklaverei und Abhängigkeit, sondern er bietet uns an, dass er mit uns lebt und uns frei macht. Dass er unser Gott ist. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, und du brauchst gar keine anderen Götter, die du neben mir hast. Wenn ich dein Gott bin und du dich voll und ganz darauf verlässt, brauchst du nichts anderes.
Aber ich weiß auch schon als Jugendlicher war, man hat immer gesagt, mach mal ein Bild von Gott. Und dann später, dann mach mal ein Bild von Gott. Und ich weiß schon in Indien, der Gott war mit einem weißen Bart, er sah hell aus. So war ein Bild von Gott.
Aber selbst in Indien habt ihr einen weißen Gott gehabt?
Ja.
Ja, auch spannend.
Also du siehst allein in den christlichen Häusern und sowas, so mein Gott, mit langen Haaren, blond etwas und ein blauer, langer Bart. Und gut, in den Augen sieht man schon, dass er dich liebt. Das ist ein schönes Merkmal. Aber dann später, dann sagt man, eigentlich in der Bibel steht, du sollst kein Bild von mir machen. Was heißt das? Aber ich muss eine Vorstellung von einer Person haben, aber auf der anderen Seite ist, du sollst kein Bild machen. Wie soll ich mir Gott vorstellen als Person? Ich möchte eine Person haben.
Aber Gott muss ja keine Person sein. Der kann ja Kraft sein und Liebe und in allem stecken. Da muss er nicht zwingend. Also klar, ich glaube, für Kinder gerade ist das vielleicht wichtig. Die haben halt oftmals diese Vorstellung, da ist der Mann im Himmel mit dem Bart, der auf mich aufpasst oder vielleicht auf meine verstorbene Oma aufpasst. Und die sind dann oben. Aber ich denke, wichtig ist für jeden, also für mich auch und für die Konfirmanden, denke ich auch überhaupt mal drüber nachzudenken, was oder wer ist denn Gott für mich und in welcher Beziehung bin ich denn? Und habe ich eine Beziehung und wie sieht die denn aus? Und wie möchte ich das auch mitgestalten? Was möchte ich denn tun? Aber nicht, weil ich was tun muss, sondern vielleicht, weil ich das möchte oder was gibt mir das auch? Das finde ich ganz wichtig.
Also ich finde ja auch, wenn man jetzt sagt, Gott ist für mich so und so, dann ist man als Mensch auf einmal an der Position, dass man sagt, ich lege jetzt fest, wie Gott ist. Und auch diese Festlegung, wie Gott ist, schafft ja ein Bild, was wir uns kreieren. Damit wären wir aber mehr als Gott, wenn wir sagen könnten, Gott ist so und so. Nun sagt uns die Bibel ja, Gott ist der, der alles gemacht hat. Gott ist sozusagen mehr als das, was wir erfahren und uns sehen und verstehen können. Wenn wir aber uns ein Bild machen, dann holen wir den in unsere Welt. Das ist auch das, was im Jesaja-Buch ganz viel auch thematisiert wird. Dann im zweiten Teil, ab dem 40. Kapitel, kommen immer wieder Stellen vor, wo Jesaja sich darüber lustig macht, dass Menschen sich aus einem Stück Holz eine Götterfigur schnitzen und den anderen Teil von diesem Stück Holz nehmen sie, um ihren Ofen zu heizen. Mhm. Und dann müssen sie ihren Gott rumtragen. Und damit er nicht umkippt, müssen sie den noch festschrauben oder festbinden, wenn sie den rumtragen. Mhm. Und Jesaja sagt, das ist doch kein Gott. Das ist eine Figur, das ist ein Götze, aber das ist nicht Gott. Gott ist mehr. Gott hat alles gemacht. Gott hat auch dieses Stück Holz gemacht, aber ein Bild schaffen legt Gott auf etwas fest. Und er ist nicht festgelegt.
Begrenzt es eben auch. Ja. Ne? Und eigentlich ist das ja grenzenlos. Und es ist eben nicht dingfest zu machen, was es ist. Und für jeden Menschen bedeutet das vielleicht etwas anderes oder hat es eine andere Bedeutung und eine andere Wichtigkeit. Aber es hat halt, hat halt keine feste Form, wo ich das eben so begrenzen kann, sondern das ist eben unendlich und weit und Liebe und Barmherzigkeit, das ist es eben alles, aber für uns sozusagen nicht greifbar und eben auch nicht deshalb irgendwie in Form zu gießen.
Naja, die Frage ist ja auch, wie ist es mit dem Bildnismachen gemeint? Schon wenn wir über Gott nachdenken, kommen wir ja gar nicht drum herum, uns irgendwie was vorzustellen. Irgendein Bild haben wir. Und wenn es nur die Meinung ist, Gott befreit mich aus allem, was mich hier gefangen hält. Oder wenn wir sagen, Gott ist Liebe. Schon da schaffen wir ja irgendwie was wir uns vorstellen können. Also ist das mit dem Gebot gemeint? Dann könnten wir ja gar nicht über Gott nachdenken. Wir könnten gar nicht predigen, wir könnten nichts sagen. Oder bezieht sich dieses Bildnismachen sich nicht tatsächlich darauf, dass man sich eine Götterfigur macht oder dass man sich ein Bild malt von Gott und hinhängt? Also das finde ich ist auch eine spannende Frage. Was ist denn dieses Bildnis?
Wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Ne? Mhm. Und dann in der Bibel steht im Neuen Testament, Gott kommt auf die Erde. Dann haben viele Menschen auch in Israel auch Jesus erlebt. Das heißt, auch wenn ich zurückdenke, denn dieses Gott ist auch Jesus für mich, als Bild, als Person wahrzunehmen. Und denke ich, das ist so eine Art, wie du es vorhin gesagt hast, dieses Bund zwischen Gott und der Erde ist Jesus das Verbindungsstück. Was sagst du, Paul?
Naja, darüber können wir uns ja mit den jüdischen Geschwistern streiten. Ne? Also, ob Jesus Gott ist oder nicht. Oder in welcher Form Jesus Gott sein könnte. Ein Jude würde nicht sagen, Jesus ist Gott. Jesus war ein Jude, Jesus war ein Mensch. Und das sagen wir ja auch. Aber wir führen das Ganze im Christentum noch ein bisschen weiter, indem wir sagen,
Jesus ist Mensch und Gott.
So, also er ist beides. Gott wird Mensch. Mhm. Und kommt damit in seine Schöpfung, offenbart sich uns so als Jesus. Aber Jesus ist auch Mensch, Mensch und Gott. Und deshalb beten wir ja auch zu Jesus. Und in welcher Form das ganz genau passiert, ich glaube, das können wir alle nicht beantworten. Also wie kann ein Mensch Gott sein oder wie kann Gott Mensch werden? Liegt einfach daran, wir könnten das nicht bewirken. Also auch wenn wir jetzt sagen, ich werde jetzt Gott, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren mit hoher Sicherheit. Sondern das ist ja ein göttliches Handeln.
Ja, aber die Konfis werden fragen, wer ist mein Gott? Wenn du sagst, Gott kommt auf die Erde und Jesus ist Gott für mich, woran soll ich glauben? Gott oder Jesus ist eine schwere Entscheidung für mich.
Na, also ich denke, dass wir in Jesus tatsächlich göttliches Handeln erleben und mit Jesus, weil er sagt uns einfach Sachen, die für uns ja sehr verbindlich auch sind. Und Er weist uns auf Dinge hin. Sein Handeln ist geprägt von Barmherzigkeit. Er kommt und er macht Menschen gesund. Tote stehen wieder auf. Er verkündet das Himmelreich. Und am Ende, als er verurteilt wird und hingerichtet wird, ist es der Hingerichtete, der von selber wieder aufsteht und am Leben ist und der uns sagt, dass selbst der Tod uns nicht schrecken soll. Und der uns sagt, auch wir sollen ewig leben und er wird uns dahin führen. Und in Jesus begegnet uns Gott und offenbart sich uns. Und die andere Form, in der wir die Offenbarung erleben als Christen, ist der Heilige Geist, der ja jetzt auch nicht als Gespenst gemeint ist, sondern der ja sozusagen das ist, was uns im Glauben bewegt, wo wir untereinander als Christen durch diesen Glauben, durch den Heiligen Geist verbunden werden und der uns auch dazu treibt, tatsächlich Christ zu sein und auch das zu verstehen, was wir in der Bibel lesen.
Was glauben die Juden?
Nur die glauben, dass es einen Gott gibt.
Ja.
Es gibt einen Gott, Gott ist Gott.
Gott ist Gott. Und die machen auch kein Bild von ihm, ne?
Die machen kein Bild von ihm, ne? Die halten sich an, ja nicht nur an die 10 Gebote, sondern die halten sich an alle Gebote, die in der Tora drinstehen. Oder sagen wir mal, es wird versucht, sich an alle Gebote möglichst genau zu halten. Irgendetwas gibt es ja immer, wo wir als Menschen dran scheitern, wo wir das nicht optimal hinbekommen haben oder so.
Mit Gott zu reden oder über Gott zu reden.
Aber gerade weil du Jesus gesagt hast, da würde ich eben immer, oder da ist ja, der ist ja praktisch für uns gestorben. Der hat ja für uns die Sünden auf sich genommen und ist für uns gestorben, dass wir eben Erlösung gelangen. Und da würde ich sagen, das ist so, wie es auch steht, dass man da eben überlegen muss, Gott hat Jesus geschickt für uns, um uns das zu zeigen und auch zu verkünden und um unsere Sünden uns die abzunehmen. Und letztendlich hat er seinen Sohn für uns sterben lassen.
Um diese ganze Diskussion, um das Bildnis noch mal ein bisschen genauer zu fassen, da steht in den 10 Geboten noch ein bisschen mehr als nur, du sollst dir kein Bildnis machen, sonst wird auch noch erklärt, was damit gemeint ist. Das ist dann also zum Beispiel im 2. Buch Mose, 20. Kapitel, 4. Vers. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.
Naja, wenn du sowas sagst, und oben und unten, dann denke ich an die Schöpfung.
Ja.
Und dann denke ich, okay, gut, ich darf kein Tier anbeten oder keinen Baum oder irgendwelche Schlange oder einen Fisch.
Ja, all das ist ja tatsächlich auch passiert, ne? Also, dass Menschen bestimmte Götter mit Tieren oder mit Bäumen oder mit Orten verbunden haben und das auch heute noch tun. Gibt ja auch wieder Menschen, die das heute tun und die da tatsächlich auch eine Gottesbegegnung erfahren. Aber der Gott, der befreit aus Ägypten, sagt, das braucht ihr nicht. Das sollt ihr nicht machen. Kümmert euch nur darum, dass die Beziehung, in der wir leben, eine gute Beziehung ist.
Das heißt, wenn man die Gebote weiterliest, versteh es so, ich bin dein Gott. Und du sollst in Beziehung zu deinen Mitmenschen so leben, so wie die Gebote stehen.
Auch das, ja. Und in der Beziehung zu Gott natürlich. Also die ganzen Gebote und Weisungen der Tora, die beziehen sich ja darauf, wie leben wir? Wie leben wir so, dass Gott sagt, juhu, du kriegst 2 Daumen, das freut mich, wie du lebst. Ich finde das total klasse, wie du mit den anderen umgehst. Ich finde das total klasse, wie du mit dieser Welt umgehst, auf der ihr leben dürft. Ich finde das total klasse, was wir für einen Kontakt haben. Also, wenn uns das alles so gelingt, dann leben wir ziemlich gut miteinander. Dann wäre diese Welt auch tatsächlich eine absolut andere. Dann würden wir diese Welt nicht so ausbeuten, wir würden andere Menschen nicht so ausbeuten, wir würden die Tiere nicht so ausbeuten, wir würden anders miteinander umgehen, weil Gott, der uns frei macht, eben auch dazu führt, dass wir frei sind von solchen Gewaltstrukturen, die wir ja immer noch auch überall erfahren.
Eigentlich wollten wir über die ersten drei aber wissen, beim ersten sitzen geblieben.
Ja, dann würden wir jetzt, wir wollen euch auch nicht überfordern, deshalb werden diese Podcast-Folgen auch immer nur ungefähr so lang sein. Wir haben aber noch ein paar Aufgaben für euch. Und zwar solltet ihr ja vorhin schon zuhören, wo ihr eine Frage habt, diese Frage aufschreiben. Nun kommt der zweite Schritt. Ihr schickt diese Frage auch an Bernard und mich, damit wir mit euch dann im Zoom auch darüber sprechen können, über die Frage, die euch jetzt bewegt hat. Außerdem wollen wir nicht nur, dass ihr eine Frage löst, sondern ihr bekommt von uns ein Heft zugeschickt mit leeren Seiten. Und ihr sollt jetzt über das erste Gebot, was wir heute hier miteinander diskutiert haben, eine kreative Seite füllen. Überlegt euch einen Rap, ein Gedicht, ein Lied, schreibt einen Aufsatz, malt ein Bild, macht was mit diesem ersten Gebot. Denkt darüber nach, wie ist das mit Gott und wie ist das mit dem Gott, der mich frei macht. Und erfahrt diese Freiheit. Wir sagen Tschüss und wir hören uns nächste Woche. Euer Paul.
Euer Claudia.
Bernie.
So, und das war's für heute. Wir freuen uns, wenn wir uns im Zoom treffen und wenn wir über das diskutieren können, was wir heute besprochen haben. Und nun geht mit dem Segen Gottes durch die nächste Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Coming for to carry